Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Das Erdbeben in Syrien und in der Türkei gehört zu den schlimmsten Katastrophen der vergangenen Jahre und viele Menschen wollen ihren Beitrag zur Linderung der akuten Not leisten. Sinnvolle Hilfe mit Geld oder Sachspenden, darum geht es gleich zu Beginn dieser Sendung. Anschließend ein Blick nach Norwegen, wo Privilegien für Elektroautos schrittweise wegfallen. Wir reden über Klimaschutz in der Industrie und über die energetische Sanierung von Gebäuden. Wann sollte man Steuererleichterungen nutzen und wann sind Zuschüsse sinnvoller? Zum Schluss der Verbrauchertipp. Es geht darin um die Aufbewahrung oder auch Vernichtung von Unterlagen. Über Nachrichten und Sondersendungen kommen die dramatischen Bilder vom Erdbeben in der Türkei und in Syrien in alle Wohnzimmer. Viele Menschen in Deutschland haben Angehörige im Katastrophengebiet. Mit der Not wächst der Wunsch zu helfen und darüber, wie man das am besten macht, habe ich mit meinem Kollegen Mario Dobowiszek gesprochen. Erste Frage, welche Hilfe ist dabei besonders effizient?
Ja, besonders effizient ist einfach das Spenden im Moment, denn die Infrastruktur ist weitestgehend zerstört oder überlastet. Straßen und Brücken sind beschädigt, es fällt Schnee. Die wenigen Flughäfen in der Region sind auch überlastet. Kurzum, es ist wahnsinnig schwierig, für die professionellen Retter aus dem In- und Ausland vorzudringen. Inzwischen kommt ja Hilfe aus über 40 Ländern. Wir reden über die Türkei, in Syrien ist es noch einmal schwieriger. Also, wer helfen möchte, kann die Arbeit der vielen etablierten kleinen und großen Hilfsorganisationen unterstützen, die viele Hilfsgüter ja schon bereits auf Lager haben. Zelte, Decken, Wasseraufbereitung, Nahrung, Medizin, Aggregate, Heizungen, all sowas, was jetzt wirklich dringend gebraucht wird. Und da gibt es staatliche Organisationen wie das THW, aber auch eben viele private, viele NGOs, die gute Arbeit leisten, teils aus Mitteln des Auswärtigen Amtes, die sich aber dann eben auch über Spenden freuen. Und einige davon sind organisiert in Bündnissen, zum Beispiel Aktion Deutschland hilft, Aktionsbündnis Katastrophenhilfe oder auch das Bündnis Entwicklung hilft. Und da kann man dann auch immer davon ausgehen, dass wirklich professionell umgegangen wird mit den Spenden. Und ein Tipp da noch, als Verwendungszweck würde ich immer Spende, Katastrophenhilfe oder so ähnlich ganz allgemein angeben. Erstens geht dann immer die Möglichkeit, das von der Steuer abzusetzen. Und zweitens passiert dann nicht wieder das, was 2005 nach dem Tsunami in Südostasien beobachtet wurde. Da gab es am Ende mehr Spenden als sinnvolle Projekte, aber die zweckgebundenen Spenden konnten nicht für andere Krisen eingesetzt werden.
Vielerorts werden jetzt auch Sachspenden gesammelt, um sie dann in die Katastrophenregion zu schicken. Wie sinnvoll ist das?
Ja, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Erstmal, ich habe ganz großen Respekt davor, vor denjenigen, die jetzt wirklich anpacken wollen und sowas in die Hand nehmen und sowas machen wollen, sich engagieren. Aber die Situation ist einfach eine andere, ich habe es ja gerade beschrieben, als an der A, als man zum Beispiel mal eben mit dem Sprinter von Köln zu Freunden nach Ahrweiler fahren konnte, die einem vorher ganz genau gesagt haben, was sie brauchen und danach war man schnell und sicher auch wieder raus aus dem Katastrophengebiet. Lassen Sie uns einfach mal hören, was Axel Schmidt von der Auslandshilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes im Deutschlandfunk-Interview gestern gesagt hat.
Ich bin davon überzeugt, dass die Hilfe da gut ankommt und dass es besser ist, Geld zu spenden, als irgendwelche Altkleider zu sammeln und da die Infrastruktur zu blockieren.
Axel Schmidt vom ASB, er ist inzwischen mit seinem Vorausteam im Einsatzgebiet. Und ich kenne das selber aus meiner Zeit in der internationalen Katastrophenhilfe, in der ich auch selber schon einmal eine Sachspendenaktion für eine große deutsche Hilfsorganisation mitorganisiert hatte. 2003 war das nach dem schweren Erdbeben im Iran. Wir haben damals festgestellt, Aufwand und Nutzen stehen einfach in keinem Verhältnis. Und es kann am Ende sogar sein für die Betroffenen und für die Helfer vor Ort, dass das zu einer Belastung wird. Stichwort Infrastruktur und auch Sicherheit. Ganz konkret, es ist aufwendig, die Sachen zu sortieren. Nicht alles ist brauchbar. Einfach alles in einen LKW zu laden, das bringt vor Ort meistens nicht viel. Dann hat man die Sortierlogistik dann einfach vor Ort. Und die privaten LKW verstopfen auch die wenigen noch freien Straßen und Plätze für die koordinierte Hilfe der Vereinten Nationen. Und am Ende bringen sich die Fahrer dann auch selber in Gefahr. Wer das trotzdem machen möchte, der sollte darauf achten, dass die Organisation, die das macht, der Verein, der das organisiert, erstens das Okay der Katastrophenbehörden von vor Ort hat, zweitens auch Zollpapiere, ja, auch sowas braucht man noch. und schon vor der Abfahrt sicherstellen kann, wie und mit wem das vor Ort verteilt wird.
Jetzt gibt es Initiativen, die wollen mit einem LKW mit Hilfsgütern losfahren in Regionen, wo sie dann auch persönliche Kontakte haben. Ist das eine gute Idee?
Ich kann es verstehen, ich würde aber klar davon abraten. Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, ich nehme jetzt einfach eine Schaufel in die Hand und will vor Ort dann mitgraben. Das ist einfach brandgefährlich. Es gibt weiter Nachbeben, es ist kalt, die Infrastruktur ist zerstört oder überlastet und die Hilfsorganisationen sind genau für sowas ausgebildet. Und können sich auch selbst versorgen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Wer jetzt die Schaufel einfach einpackt und losfährt, geht einfach hohe Risiken ein. Und das nicht nur für sich selber, sondern auch für die professionellen Retter vor Ort, die dann möglicherweise denen mit der Schaufel in der Hand am Ende auch helfen müssen. Aber wer anpacken möchte, kann vielleicht auch ein bisschen vorausdenken, in die Zukunft denken und sagen, naja, vielleicht kann ich mich ja auch in einer solchen Organisation künftig selber engagieren. Da sind immer gute Leute gefragt.
Soweit Mario Dobrowiczek, mein Kollege, zur Hilfe für die Erdbebenopfer. In Deutschland sind im Januar viel weniger Elektroautos zugelassen worden als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Bei vollelektrischen Autos sank die Zahl um gut 13%, bei Plug-in-Hybriden sogar um mehr als die Hälfte. Hintergrund ist die Kürzung der Beihilfen, die bei Hybridfahrzeugen ja ganz abgeschafft wurden. Norwegen ist bei der Elektromobilität viel weiter als wir. Hier werden die Privilegien immer weniger gebraucht und sie werden nach und nach auch komplett abgeschafft. Sigrid Harms dazu.
Es ist angenehm, dass es so still ist, wenn man fährt, sagt Jürgen Iversen aus Son, einem Dorf südlich von Oslo. Im Sommer hat er endlich sein erstes elektrisches Auto bekommen. Mehr als ein Jahr musste er darauf warten, weil wichtige Teile aus China nicht geliefert wurden. Doch nun steuert Jürgen seinen roten VW fast geräuschlos durch die schneebedeckte Landschaft. Ein modernes, schnelles Auto mit vielen technologischen Hilfsmitteln zu einem guten Preis zu bekommen, sei ein großer Vorteil, sagt der 56-Jährige. Das Wichtigste aber ist, dass es umweltfreundlich ist. Man muss kein schlechtes Gewissen haben, dieses Auto zu fahren, weil es kein CO2 ausstößt. In keinem anderen Land der Welt ist der Anteil an Elektroautos per Einwohner so hoch wie in Norwegen. Insgesamt machen die Stromer 20% des gesamten Autoparks aus. 8 von 10 Neuwagenkäufern in Norwegen haben sich im letzten Jahr für ein Elektroauto entschieden. Heute ist es selbstverständlich, ein E-Auto zu wählen. Einen Wagen zu kaufen, der die Umwelt belastet, wäre merkwürdig, sagt Uni Berge vom E-Auto-Verband. Dass Tesla, Nissan Leaf und E-Golf so populär sind, liegt nicht nur am Umweltbewusstsein des einzelnen Norwegers. Die Regierung des Landes hatte 2015 das Ziel gesetzt, dass 2025 nur noch fossilfreie Neuwagen zugelassen werden sollen. In Norwegen ist der Strom umweltfreundlich, weil er fast ausschließlich aus Wasser- und Windkraft hergestellt wird. Um den Verkauf von E-Autos anzukurbeln, kam die Regierung mit einem großen Paket an steuerlichen Vorteilen. Die wichtigste Maßnahme war, dass man für E-Autos keine Importsteuer und keine Mehrwertsteuer bezahlen musste. Damit wurde ein E-Golf billiger in der Anschaffung als einer mit Benzinmotor. Außerdem durften Elektroautos auf der Busspur fahren, mussten keine Autobahngebühren bezahlen und das Parken auf kommunalen Parkplätzen war umsonst. Die Strategie ging auf und heute ist Norwegen ein Laboratorium für die Elektrifizierung des Transportwesens, auf das die ganze Welt schaut. Doch so ganz ohne Hindernisse ging es nicht, sagt Uni Berge. So gab es Ärger, weil die vielen E-Autos irgendwann die Busspuren blockierten. Der Bau der Ladestationen kam nur langsam in Gang, was vor allem in Städten wie Oslo zum Problem wurde, wo die Leute häufig nicht zu Hause laden können und auf öffentliche Stationen längs der Straße angewiesen sind. Andere kritisierten, dass der Käufer eines Jaguar I-Pace mehr Fördergelder bekommt als der, der sich nur einen billigeren Nissan Leaf leisten kann. Es gab viele Diskussionen über die E-Auto-Politik. Schließlich hat der Steuererlass ja dazu geführt, dass der Staat hohe Einnahmeverluste hatte. Das ändert sich nun. In kleinen Schritten werden die Vorteile und Privilegien zurückgeschraubt. Autobahnen und Parkplätze sind nicht mehr kostenlos und die Busspur darf man nur benutzen, wenn man mindestens zu zweit unterwegs ist. Zum Jahreswechsel nun hat die Regierung an der Mehrwertsteuerbefreiung von 25% 20% gerüttelt. Der Erlass gilt nur noch bis zu einem Betrag von umgerechnet 50.000 Euro. Einen elektrischen Porsche zu fahren sei keine Klimamaßnahme, argumentierte Finanzminister Trygve Slagsvold Vedum im norwegischen Rundfunk. Es gibt keinen Grund, die teuersten E-Autos zu sponsern. Wenn du das Geld hast, dir ein besonders teures E-Auto zu kaufen, musst du die Kosten selbst tragen. Wir fördern die ersten 500.000 Kronen, aber den Rest musst du aus deinem Portemonnaie bezahlen. Außerdem wurde zum 1. Januar eine Gebühr eingeführt, die sich nach dem Gewicht des Wagens richtet. Unterm Strich kann ein Mittelklassewagen nun 5.000 Euro mehr kosten als 2022.
Ein Beitrag von Sigrid Harms. Die Industrie soll klimaneutral werden und das ist in manchen Branchen nicht so einfach, etwa wenn die Entstehung von Treibhausgasen Teil des Produktionsprozesses ist und nicht nur auf die Energiegewinnung dafür zurückgeht oder wenn klimaneutrale Produktion mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden ist. Wie kann die Umstellung trotzdem gelingen? Damit hat sich der Wissenschaftliche Beirat im Bundeswirtschaftsministerium beschäftigt und er hat Empfehlungen herausgegeben. Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio hat sie gelesen. Ann-Kathrin, wie hat der Ausschuss dieses umfangreiche Thema denn eingegrenzt?
Ja, indem er sich auf einen Stoff fokussiert hat, nämlich auf Stahl, auch weil es hier eben schon Technologien gibt, die eine fossilfreie oder fossilreduzierte Produktion grundsätzlich möglich machen. Und so steht es auch im Gutachten, die Stahlproduktion ist für 30% der CO2-Emissionen der deutschen Industrie verantwortlich, also ein relevanter Player. Und hier haben sich die Fachleute jetzt zwei konkrete Instrumente angeschaut, mit denen die Dekarbonisierung der Produktion staatlich gestützt werden könnte. Einmal das Instrument grüner Leitmärkte und dann das Instrument von Klimaschutzverträgen. Grüne Leitmärkte bedeutet, dass ein staatlich geschaffener oder geförderter Markt für klimaneutrale Produkte geschaffen wird, beispielsweise auch indem die Verwendung von fossilfreien Produkten in bestimmten Bereichen bezuschusst wird oder noch einen Schritt weiter sie vorgeschrieben wird. Es wird also ein gesetzlicher Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen sich die Industrie entwickeln kann. Die zweite Variante sind dann Klimaschutzverträge. Gemeint ist damit ein Vertrag zwischen dem Staat und einem Unternehmen für die klimafreundliche Produktion eines Gutes. Der Staat übernimmt dann zum Beispiel die höheren Kosten, die fossilfreie Produktion bedeutet. Das sichert das Unternehmen im Grunde gegen Risiken ab.
Welche der Varianten empfiehlt der Beirat denn jetzt konkret?
Beide Instrumente haben aus Sicht des Wissenschaftlichen Beirates ihre Berechtigung, aber auch ihre Nachteile. Und deshalb empfiehlt der Beirat klar, marktwirtschaftlichen Instrumenten den Vorrang zu geben, sprich Leitmärkte zu schaffen, teilweise aber auch durchaus mit strenger Regulatorik. Das Instrument der Klimaschutzverträge hat aus Sicht des Beirates auch seine Berechtigung, aber nur dort, wo Pilotvorhaben stattfinden, wo also beispielsweise eine neue Technologie angeschoben werden muss, in den Markt gepusht werden soll. Warum nur hier? Weil diese Klimaschutzverträge eben eine sehr genaue Kenntnis der Finanzflüsse innerhalb des Unternehmens voraussetzen. Das heißt auch einen tiefen Einblick des Staates in private Bereiche voraussetzen. Und das Ganze bringt einen hohen organisatorischen Aufwand mit sich. Im Gutachten heißt es dazu wörtlich, die Klimaschutzverträge stellen einen tiefen Eingriff des Staates in die Produktionsentscheidungen der Unternehmen dar und sind mit zahlreichen gravierenden Problemen verbunden. Dazu kommt, sie können auch sehr teuer werden und andere Instrumente wie die CO2-Bepreisung möglicherweise aushebeln. Deshalb, so die Fachleute, sollen Leitmärkte Vorrang haben. Der Wissenschaftliche Beirat empfiehlt außerdem klare, aber simple und international klar abgestimmte Definitionen für fossilfreien Stahl und dass dafür dann eben auch Zertifikate, ähnlich wie beim Strom, beim grünen Strom, gehandelt werden können.
Inwieweit stützen solche Empfehlungen denn das, was die Bundesregierung ohnehin plant?
Tja, der Wissenschaftliche Beirat im Wirtschafts- und Klimaministerium ist ja ein Gremium aus über 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und arbeitet unabhängig. Auch die Fragestellungen, zu denen man arbeitet, gibt man sich selber. Und man erkennt bei diesem Gutachten durchaus die Unabhängigkeit. Denn Wirtschaftsminister Robert Habeck, vor allem aber sein Staatssekretär Patrick Greichen, die sind eigentlich sehr große Freunde der Klimaschutzverträge. Die wollen sie an mehreren Stellen umsetzen. In diesem Jahr etwas großflächiger. Es gab auch schon mal die Idee, sie beim Ausbau der Offshore-Windenergie umzusetzen. Das hatte dann allerdings die FDP im parlamentarischen Verfahren verhindert, die grundsätzlich skeptisch auf dieses Instrument schaut. Und ich würde sagen, durch dieses Gutachten darf sich die FDP da durchaus bestätigt fühlen. Insgesamt unterstreichen die Empfehlungen aber natürlich den hohen politischen Handlungsbedarf.
Würde sich die Stahlindustrie denn auf einen Weg in die Klimaneutralität machen, wenn das alles umgesetzt würde?
Naja, das kommt tatsächlich dann immer noch auf die konkrete Ausgestaltung des politischen Rahmens an. Da kann man ja durchaus viel richtig oder auch falsch machen. Und dann muss das Ganze auch praktisch umgesetzt werden. Wir reden hier von Technologien bzw. Industrien mit Technologien, die sehr lange genutzt werden. Das heißt, ein Hochofen beispielsweise hat eine enorm lange Lebensdauer. Mehrere Jahrzehnte ist er im Einsatz. Das heißt, hier kommt es auch darauf an, dass in Kürze mal tatsächlich diese Handlungsempfehlungen auf den Weg gebracht werden, der politische Rahmen geschaffen wird. Nur dann gibt es auch die Chance, in Richtung Klimaneutralität 2045 zu kommen.
An Katrin Büsker war das über den Weg zur klimaneutralen Industrie. Herzlichen Dank dafür. Die Heizung ist in den letzten Monaten enorm teuer geworden, und zwar unabhängig davon, ob sie mit Gas, Öl, Strom oder per Fernwärme betrieben wird. Die Auftragsbücher der Handwerksbetriebe, die mit energetischer Sanierung für niedrigere Heizkosten sorgen können, sind voll, und in der Tat, in vielen Fällen lohnt sich der Aufwand nicht nur für das Klima, sondern auch für das eigene Portemonnaie. Der Staat fördert die Sanierung mit Zuschüssen und Steuervorteilen. Was attraktiver ist, hängt von den persönlichen Lebensumständen ab. Entscheidungshilfen von Daniela Siebert.
Wer für eine energetische Sanierung eine steuerliche Förderung in Betracht zieht, sollte ein paar grundlegende Dinge dabei bedenken. Erstens, die steuerliche Förderung erfolgt üblicherweise über die Einkommensteuer. Sie greift erst, wenn die Sanierungsmaßnahme abgeschlossen ist, die Rechnungen bezahlt sind und die Steuererklärung gemacht wird. Zweitens, der Förderweg über die Steuererklärung lohnt sich nur für diejenigen, die auch viel Einkommensteuer zahlen würden. Oder wie es Sibylle Barend von der Eigentümerorganisation Haus und Grund ausdrückt.
Wenn Sie da auf der einen Seite beim Einkommen nichts haben, was Sie runterkriegen möchten, bringt Ihnen das ja nichts. Das muss ja zusammenpassen.
Für selbstgenutzte Wohnimmobilien ist § 35 des Einkommensteuergesetzes maßgeblich. Hier ist vor allem Absatz C wichtig, denn er listet auf, was gefördert werden kann. Allerdings muss man die aktuelle Fassung im Blick behalten.
Es ist zum Beispiel jetzt neu die Förderung von neuen Gasheizungen rausgefallen und ein paar andere Dinge, die jetzt auch bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude grundsätzlich rausgefallen sind, sind eben auch beim Klimabonus rausgefallen.
Klimabonus, damit gemeint ist Einkommensteuergesetz § 35c. Über ihn kann unter anderem die Wärmedämmung von Dächern, Wänden und Geschossdecken steuerlich begünstigt werden, eine neue Heizungsanlage oder auch der Einbau digitaler Steuerung, die den Energieverbrauch senkt. 35c in Anspruch zu nehmen, ist allerdings mit diversen Voraussetzungen verbunden. Die Immobilie, um die es geht, muss mindestens 10 Jahre alt sein. Zur Bescheinigung der Energiesparmaßnahme muss ein bestimmtes Musterformular benutzt werden, das nur von autorisierten Personen ausgefüllt werden darf, das heißt Energieberatern oder Fachunternehmen. Außerdem muss die Handwerkerrechnung in deutscher Sprache gestellt und per Überweisung bezahlt worden sein. Unter Umständen kann die steuerliche Vergünstigung nach § 35a daher günstiger sein, der die Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen regelt.
Also beim 35c habe ich relativ strenge Anforderungen, aber ich habe auch ein recht großes Fördervolumen. Und der 35a ist da sozusagen so ein bisschen niedrigschwelliger, weil das ist eben die ganz klassische Handwerkerleistung, da bekomme ich eine Rechnung gestellt und dann kann ich das geltend machen.
Ob 35a oder C besser passt, dazu muss man die persönliche Steuersituation gut abwägen. Für angehende Rentner etwa empfiehlt der Bund der Steuerzahler in seinem Infoservice zu energetischer Gebäudesanierung:
Steht fest, dass man in den 2 Folgejahren der Baumaßnahme keine hohe Steuerbelastung mehr hat. Zum Beispiel, weil man in Rente geht, kann die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nach § 35a Einkommensteuergesetz aber günstiger sein, auch wenn man die Materialkosten hier nicht abziehen darf. Denn der Steuerbonus für die energetische Sanierung muss über 3 Kalenderjahre gezogen werden. Bei einer niedrigen Steuerbelastung in den nächsten Jahren kann sich gegebenenfalls der Direktabzug im Jahr der Baumaßnahme mehr lohnen.
Grundsätzlich gilt auf Bundesebene ein Verbot der Doppelförderung. Das Bundesfinanzministerium schreibt dazu auf seiner Internetseite:
Eine Kumulierung der steuerlichen Förderung für dieselbe energetische Sanierungsmaßnahme mit anderen Förderprogrammen des Bundes ist nicht möglich. Zum Beispiel kann ein Fenstertausch nicht gleichzeitig sowohl steuerlich als auch über die Bundesförderung effiziente Gebäude gefördert werden.
Das gilt auch, wenn die Kosten der Maßnahme die maximale Höhe der Förderung deutlich überschreiten. Allerdings gäbe es durchaus Varianten, in denen ein Kumulieren aus steuerlicher und anderer Förderung erlaubt sei, sagt Sibylle Barendt von Haus und Grund.
Es ist ja zum Beispiel auch denkbar, dass Sie mit einer bestimmten Förderung nicht Ihre gesamten Kosten abdecken können und es bleibt eine Spitze übrig. Und da ist es dann zum Beispiel denkbar, dass hier noch eine Landesförderung oder eine anderweitige Möglichkeit auf kommunaler Ebene greift.
Wer eine Wohnimmobilie energetisch saniert und sie vermietet, statt selbst darin zu wohnen, für den gelten bei der steuerlichen Förderung ganz andere Bedingungen als § 35 Einkommensteuergesetz.
Dann habe ich ja die ganz normalen Möglichkeiten von Instandhaltungs-, Modernisierungskosten als Werbungskosten abzusetzen. Da bin ich ja in einem ganz anderen Bereich dann. Einmal natürlich die Abschreibungsgeschichten und in dem Zusammenhang eben auch entweder sofort absetzen oder eben über einen längeren Zeitraum das dann abschreiben. Das ist dann eben nach der Einzelmaßnahme zu beurteilen.
Das Alter der sanierten Immobilie ist in diesen Fällen nicht relevant.
Ein Beitrag von Daniela Siebert. Mehr zum Thema energetische Gebäudesanierung gibt es übrigens morgen in der Sendung Marktplatz ab 10.08 Uhr im Deutschlandfunk mit Jule Reimer am Mikrofon.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Aktenordner um Aktenordner füllt sich wie von Geisterhand und es wird immer mehr. Rechnungen, Kontoauszüge, Verträge, Korrespondenz und so weiter und so fort. Wer den Überblick behalten will, muss auch wegwerfen können. Bloß, was ist wichtig und was kann weg? Diese Frage ist manchmal schwer zu entscheiden. Und wenn es weg kann, soll es einfach in den Papierkorb oder ist das zu riskant? Entscheidungshilfen gibt Michael Voregger im Verbrauchertipp.
Nicht nur in Haushalten mit vielen Familienmitgliedern sammeln sich Unterlagen in großer Menge an. Kontoauszüge, Belege, Quittungen, Verträge, Zeugnisse und Steuerbescheide füllen mit der Zeit die Regale. Da liegt es nahe, das Überflüssige vom Nötigen zu trennen und zu entsorgen. Was nicht mehr gebraucht wird, kann per Hand oder mit einem Schredder zerkleinert werden. Die Überreste können Privathaushalte dann im Altpapier entsorgen. Am besten verteilt auf mehrere Tonnen und in Etappen. Viele Papiere sollten allerdings auf keinen Fall einfach weggeworfen werden. Georg Schnurer ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Das sind die privaten Unterlagen im Bereich Heiratsurkunde, Geburtsurkunde, Sterbeurkunde, Zeugnisse, Rentenbescheide, Arbeitsverträge. All diese Sachen sollte man am besten lebenslang aufheben, weil man braucht sie immer wieder. Und wenn man die dann nachträglich beantragen will, zum Beispiel so eine Geburtsurkunde, das ist erstens aufwendig und zweitens sehr, sehr teuer. Die Vorgaben sind da leider Gottes hässlich, nämlich Unterlagen bzw. Rechnungen und Belege sind immer in dem Format aufzuheben, in dem man sie bekommen hat.
Bei vielen Unterlagen gibt es Fristen, die auch im privaten Bereich gültig sind. Das gilt vor allem für Belege, die das Finanzamt verlangen kann. Arndt Kempkens ist Rechtsanwalt in Gelsenkirchen.
Oder, was natürlich auch Sinn macht, dass man, wenn man etwas bezahlt hat beispielsweise, Bankauszüge, dass man das aufbewahrt, damit man die Dreijahresfrist, in der ja der Gläubiger noch Ansprüche geltend machen könnte, nachweisen kann, dass man bezahlt hat. Also diese Dreijahresfrist, das ist die übliche Verjährungsfrist nach deutschem Recht, die ist auch bei der Aufbewahrung von Unterlagen sehr wichtig. Es gibt auch andere Fristen, beispielsweise gegenüber dem Finanzamt. Da muss man 10 Jahre lang die Unterlagen behalten. Das natürlich unbedingt auch beachten.
In Zeiten der Digitalisierung sammeln sich neben den Papierbergen auch unzählige Dateien auf Datenträgern, Festplatte und USB-Sticks. Wer im Internet bestellt, bekommt die Rechnung in vielen Fällen als Datei per Mail zugeschickt. Besonders beliebt sind USB-Sticks für die Speicherung. Die sind aber nicht besonders sicher, sie gehen schnell verloren und die Daten halten nicht ewig. Optische Medien, also DVDs oder Blu-ray, sind Alternativen. Deutschland ist das Land der Vereine. Davon gibt es rund 620.000 mit etwa 50 Millionen Mitgliedern. Die haben Vorstände, Kassenprüfer, Funktionäre und jede Menge Daten. Arndt Kempkens.
Also bei den Vereinsunterlagen rate ich immer dringend, dass sie zumindest 30 Jahre lang aufbewahrt werden. Das ist natürlich eine wahnsinnslange Zeit, aber diese 30 Jahre sind die absolute Verjährungsfrist. Das heißt, Ansprüche, die irgendwie bestehen, die verjähren nach 30 Jahren. Und ich würde aus Sicherheitsgründen alle Unterlagen, auch wenn das noch so nervig ist, wirklich diese 30 Jahre lang aufbewahren.
Vereine müssen Daten von Personen in Akten und auf elektronischen Datenträgern ordnungsgemäß vernichten. Einfach in den Müll werfen geht nicht und das Verbrennen im Garten ist nicht erlaubt. Wer seine Akten einfach im Altpapier entsorgt, dem drohen spätestens seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung Strafen. Es gibt Dienstleister, die entsprechend den Gesetzen die Entsorgung vornehmen. Ein gefüllter Ordner wiegt etwa 2,5 Kilogramm und kostet in der Vernichtung um die 30 Cent. Am Ende bekommt der Kunde eine Bestätigung über die Entsorgung.
Mit dem Verbrauchertipp von Michael Voregger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Auch die Informationen am Mittag mit Dirk Müller am Mikrofon widmen sich gleich dem Erdbeben in Syrien und der Türkei im Interview mit dem Nahost-Experten Michael Lüders.